Liebe Brüder und Schwestern, ich grüße euch auch herzlich zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass die Reihen sich wieder gefüllt haben. Einige sind ja schon abgereist, dafür sind wieder neue Gäste gekommen. Das ist immer so schön, wenn man auch heute nochmal neue Geschwister kennenlernt. Und wir hatten gute Gemeinschaft, die ganzen Tage da waren. Wir haben gehört, wichtige Themen. Am Mittwochabend hat es angefangen mit den vier Hauptstrategien des Teufels zur Zerstörung christlicher Gemeinden. Ich werde euch jetzt nicht abfragen, welche das waren. Aber das erste war die Bibelkritik, die historisch-kritische Methode, die das Wort rauben möchte. Darauf sollen wir uns nicht einlassen. Dann der Zeitgeist, der Weltgeist, der in Gemeinden eindringt und sie dann von innen her zerstört. Und dann auch die Ökumene, die Vermischung. Verführung heißt ja immer Vermischung von Wahrheit und Lüge. Und dann auch die Pseudocharismatik, also die falschen Gnadengaben, nicht die, die der Herr schenkt. Dann hatten wir am Donnerstag früh einen Vortrag von Bruder Hans-Otto Graser. Blicke nur auf Jesus, egal was kommt. Da war sehr viel Existenzielles, was der Bruder sagte. Und die wichtigste Frage war, liebst du Jesus? Liebst du Jesus? Hast du ihn von Herzen lieb? Jeder von uns hat sich da geprüft, wie sieht es mit meiner Liebe zum Herrn aus? Dann waren zwei Vorträge von Bruder Sven Barth, der über Trübsale und hoffnungsvolle Freude in der Endzeit gesprochen hat. Er berichtet auch immer von seinen eigenen Erfahrungen, was das immer sehr lebendig macht und wie er trotzdem überwindet im Sieg des Herrn. Das hat uns auch sehr ermutigt, diese ehrlichen Botschaften. Bruder Karl-Hermann Kaufmann hat gesprochen am Donnerstagabend über das Entstehen der Hure Babylon, wie das so Gemeinden verändert, so Schritt für Schritt schleichend, wie man Kompromisse schließt mit der Welt, wie auch hier die Welt immer stärker in Gemeinden eindringt, wie man sich der Welt unterwirft, der Sünde in der Welt auch. Und so reift diese Hurengestalt heraus in den Kirchen und Gemeinschaften, in Gemeinden. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns da nicht hineinziehen lassen. Bruder Heinz Blüss hat gesprochen über die letzte Generation. Es hat sich keiner draußen festgeklebt an diesen Tagen. Waren wir froh, dass da keine Demonstration kam von dieser Seite. Die letzte Generation ist ja zweideutig. Und er hat uns hier auch diese politischen Aspekte beleuchtet, wie hier über Kommunismus, Neomarxismus und all diese Strömungen manipuliert wird, auch aufgehetzt wird, auch in der Klimafrage, wie wir uns nicht diese neue Weltordnung hineinziehen lassen sollen und einfach auf dem schmalen Weg mit dem Herrn bleiben. Ich fasse jetzt alles ganz kurz nur zusammen natürlich. Bruder Uwe Bausch hat gesprochen über die fortschreitende Zersetzung der christlichen Identität in den Völkern, wie wir unsere christliche Identität bewahren sollen, uns da nicht anpassen dem Zeit- und Weltgeist. Auch hier sehr wichtig, halte dich rein von der Befleckung durch das, was Sünde in der Welt ist. Und dann hat er auch das Thema gehabt, gestern mit halber Kraft voraus, das Evangelium nicht zeitgemäß, sondern endzeitgemäß verkünden, wo er besonders betont hat, den Herrschaftswechsel aus dem Reich Satans in das Reich Jesu Christi, dass das immer wieder deutlich in der Verkündigung vorkommen sollte. Und gestern Abend war auch schon ein glaubensstärkender Vortrag von Bruder Karl-Hermann Kaufmann über den Kampf und die Anfechtung in der Endzeit. Ich weiß nur, wie du gesagt hast, hier gar nicht weit weg in einem anderen Haus, Kampf und Sieg, das soll unser Motto sein, dass wir im Kampf den Sieg behalten, aber nicht aus eigener Kraft, sondern durch den Herrn Jesus Christus. Und um diesen Sieg und wie wir den Sieg behalten, geht es auch heute Morgen bei dem Thema die geistliche Waffenrüstung zur Überwindung in der Endzeit. Da möchte ich nochmal bitten, dass wir beten und uns dazu erheben. Lieber Heiland, wir danken dir, dass wir in dir allein den Sieg haben. Sobald wir auf unsere Kraft bauen, sind wir verloren. Aber du kämpfst für uns. Und so können wir nur bestehen, wenn wir wissen, du, Herr, lebst in uns. Dass wir neugeboren sind durch deinen Geist, gestärkt durch deine Kraft. Und so leite uns jetzt auch durch diese Predigt. Sage du uns selber, was wir brauchen aus deinem Wort. Darum bitten wir dich. Amen. Amen. Ja, ich bitte den Herrn auch jetzt, dass er uns leitet, denn ich habe ganz bewusst nur einige wenige Stichworte aufgeschrieben. Betet einfach, dass der Herr uns sagt, jedem Einzelnen, und es kann nur er durch seinen Geist wirken, was wir bei der geistlichen Waffenrüstung brauchen. Wir lesen zunächst einmal im Zusammenhang Epheser 6, Vers 10 bis 20. Lese ich ja nach der Schlachter 2000 Übersetzung. Dürft gerne eure Bibeln aufschlagen. Epheser 6, 10 bis 20. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegen den listigen Kunstgriffe des Teufels. Gegen die listigen Kunstgriffe des Teufels. Hier ist ein Druckfehler in der Schlachter. Ja, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Soweit das Wort Gottes. Wie sieht es aus? Bei dir und bei mir haben wir die geistliche Waffenrüstung schon angezogen. Es wird hier das Bild eines römischen Soldaten verwendet, mit dem Helm und dem Panzer und dem Gurt, dem Leibgurt, und der hat alles zusammenhält unten und auch die Füße gestiefelt, die stark sind. So kann man sich das vorstellen. Ihr habt sicherlich schon mal gesehen, diese römische Uniform. Und da knüpft das an. Ganz wichtig ist, dass wir grundlegend wissen, es geht hier um eine geistliche Waffenrüstung, nicht um eine fleischliche. Es gibt jetzt eine Sekte, die haben tatsächlich ein Video veröffentlicht, die wollen ja andere töten und so weiter. Jetzt haben sie ein Video veröffentlicht, dass man auch Waffen sich zulegen soll. Also, soweit sie in Deutschland erlaubt sind, um sich gegen Verfolgung zu verteidigen und solche Dinge. Das ist natürlich ganz verfehlt, sondern es geht hier um eine geistliche Waffenrüstung. Wohl bemerkt. Und warum brauchen wir eine Waffenrüstung? Weil wir im Kampf stehen. Unser Christsein ist kein Spaziergang, so wie wir. Wir haben ja einige Spaziergänge hier gemacht. Aber das Christsein, wenn man wirklich ernst meint, das ist ein Kampf. Denn die Gegenmächte, hinter denen die Dämonen stehen, wie wir hier gehört haben, die schlafen nicht. Nun wollen wir dadurch Menschen nicht dämonisieren, aber wir müssen einfach wissen, hinter allen Ideologien dieser Welt, hinter allen Religionen außerhalb des jüdischen und christlichen Glaubens steht eigentlich die Macht Satans, der Menschen abhält vom rettenden Herrn Jesus Christus, vom einzig wahren Gott. So ist es auch hier deutlich gesagt. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut letztendlich, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit in den himmlischen Regionen. Satan wurde ja auf die Erde geworfen, sagt uns die Bibel. Und zwar, ich sehe das so, bei der Kreuzigung Jesu hat er eigentlich den Sieg verloren. Und der Herr Jesus ist der Sieger. Das dürfen wir fröhlich ausrufen. Aber sie sind immer noch im Luftraum dieser Welt. Sie können Menschen angreifen, anfechten. Und wenn wir in Jesus geborgen sind, unter seinem Schutz, gereinigt durch sein heiliges Blut, dann kann Satan uns nichts anhaben. Aber wir müssen uns immer wieder reinigen lassen, weil wir auch immer wieder schuldig werden. Dauerhaft festgehaltene Sünde trennt uns von Gott und bildet ein Einfallstor für die Angriffe Satans. Wenn wir unser Herz nicht bereinigen, Buße tun, sagt die Bibel, nicht durch Bußleistungen, aber durch ein bußfertiges, reuevolles Herz, sollen wir das sagen, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, wie wir es auch im Vater unser beten. Da ist es ja alles enthalten, auch dieses, das ganz wichtig ist, das Sündenbekenntnis und auch die Vergebung gegenüber anderen, dass wir auch da nichts zurückhalten. Ja, wir stehen in Kämpfen, gerade auch in der Endzeit. Verfolgung von Christen, nicht nur in islamischen Ländern, das nimmt auch hier zu. In den Medien wird das schon vorbereitet, wie man gegen Christen hetzt, auch indem man vielleicht solche extremen Sekten präsentieren kann jetzt und sagt, guck mal, wie böse die sind. Und dann werden andere auch mitverfolgt. Ja, also das kann sogar vielleicht sogar eine Taktik Satans sein. Wir wollen auch da wachsam sein, was da auf uns zukommt. Verfolgung. Die Gesetze in der EU, haben auch gehört, die sind nicht christlich. Wir wissen ja, vor dem Europaparlament, da steht eine geschlechtslose Figur, also als Symbol für Gender, kein Kreuz. Und in Brüssel eine Frau auf dem Tier, es ist Zeus, auf der Göttin Europa. Aber man kann es auch als die Frau auf dem Tier sehen, in Offenbarung 17 und 18. Also das sehen wir schon, welche Richtung das geht. Und wir leben hier mittendrin. Nicht sehr christenfreundlich, sondern im Gegenteil. Genderfreundlich, das ist die neue Religion des Vereinten Europas. Verfolgung kann das mitbringen. Verführung, wo es der Teufel nicht schafft, durch Verfolgung Menschen vom Glauben abzubringen, da versucht er es durch Verführung. Und das fängt ganz raffiniert da an, wo man die Bibel verfälscht, wo man den Menschen zwar die Bibel nicht wegnehmen kann, aber dann wird sie umgeschrieben, sodass sie bis zur Unkenntlichkeit entstellt wird. Was jetzt ja geplant ist, von Yuval Harari, Weltwirtschaftsforum, enger Mitarbeiter von Klaus Schwab, Great Reset, ist ja eine neue Bibel herauszubringen auf der Basis von künstlicher Intelligenz, die alle Religionen verbindet letztendlich. Das ist das antichristliche Ziel. Auch da müssen wir wachsam sein, auf keinen Fall da mitmachen oder so etwas lesen. Verführung, das war nur ein Beispiel, ich könnte jetzt tausende Sekten und Sachen hier nennen, aber das ist das, was sehr massiv jetzt auch auf uns zukommt. Und es gibt schon viele verfälschte Bibeln, die nicht mehr auf den wirklichen Grundtext zurückgehen. Dann die Verleumdung von Christen, dass man echte Christen schlecht macht. Und wenn euch das so geht, auch mir geht es letzte Zeit immer öfter so im Internet, dass man mit Teufelshörnern dargestellt wird, Pharisäergewand und so weiter, bloß weil man in gewissen Lehren anders denkt, dann ist es auch schon sehr schmerzlich. Aber ich denke immer dran, der Herr Jesus, er hat auch eben viel erlitten. Ja? Er hat nicht wieder gescholten, als er gescholten wurde. Wir sind nicht Jesus, ja? Wir sind schwach oft und angefochten. Aber er ist doch unser Vorbild, dass wir nicht mit den gleichen Waffen zurückschlagen. Keine Verleumdungsvideos machen, sondern sachlich bleiben. Ich habe einige Videos veröffentlicht. Wir beten für die Feinde, dass sie umkehren. Wir dürfen auch die Obrigkeit mit einbeziehen, wenn es ganz schlimm wird, wenn Tötungsflüche ausgesprochen werden, wie es jetzt mir gegenüber erfolgt ist von solchen Gruppen. Aber trotzdem auch beten, dass Gott diese Menschen zur Umkehr führt. Und eben auch die Verspottung von Christen. Also diese vier Vs, Verfolgung, Verführung, Verleumdung, Verspottung und man könnte noch weiteres nennen. Das sind Kämpfe und da brauchen wir die geistliche Waffenrüstung. Und so lesen wir in Vers 10, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Hier wird zweimal betont, im Herrn und in seiner Stärke, eben nicht in eigener Kraft. Und das Wort sagt uns ja, gerade wenn wir schwach sind, ist seine Kraft in uns mächtig. Habt ihr das auch schon erlebt? Wenn ihr einen Dienst getan habt, ich rede jetzt auch mal von Predigern, aber ich war so angeschlagen, angefochten, ich war erkältet, bin auch Allergiker und so weiter und dachte ich, also heute wird sich niemand bekehren, zwar bei der Evangelisation. Und gerade da haben sich einige bekehrt, wo ich fast nur noch krächzen konnte. Ja, und so. So ist es eben mit unserer Kraft und Schwachheit. Ich weiß noch, wie ich vor 10 Jahren hier gesprochen habe über das Buch der Sprüche. Übrigens, ab nächsten Samstag habe ich auch eine Bibelwoche über die Sprüche im Haus Frieden bei Hegelberg. Aber da habe ich gerade das Thema gehabt, Hochmut und Demut. Und gerade an dem Tag hat mir Gott die Stimme komplett weggenommen beim Thema Hochmut und Demut. Auch interessant. Also es ist nicht unsere Kraft, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich habe dann trotzdem noch gepredigt, genau hier an der Stelle im Flüsterton. Und die Brüder haben dann die Bibeltexte verlesen, dass ich die nicht lesen musste. Ich habe dann nur einfach die Erkenntnisse, die der Herr mir geschenkt hat, dann hineingeflüstert und es wurde ganz verstärkt. Das werde ich nie vergessen. Das ist eine Bibelwoche, die einem ewig, also solange man auf der Erde ist, auf jeden Fall hängen bleibt. Ja, seid stark nicht in eigener Kraft, sondern im Herrn. Der Herr demütigt uns immer wieder, aber aus Liebe. Das haben wir auch gestern gehört. Ja, die Anfechtungen, wenn wir daran reifen wollen, dann müssen wir sie so annehmen, dass wir gestärkt daraus hervorgehen. Dass wir da nicht kapitulieren und sagen, ich schmeiß alles hin. Im Gegenteil, näher mein Jesus zu dir. Das ist das Entscheidende. Ich denke, jeder von uns hat schon Tiefen erlebt. Und das sollte uns zum Herrn hintreiben. Jesus will nicht Fans, sondern Nachfolger. Und der Glaubenskampf ist kein Happening oder Unterhaltungsevangelium, sondern wirklich ein Kampf. Und wir sind, darf ich es mal so sagen, nicht Weichlinge, sondern Soldaten und auch Soldatinnen, in dem Fall Jesu Christi. Ja. Auch die Frauen in Israel, das sind auch schon die Frauen in der Armee, weil die brauchen wirklich jede Person, um sich zu verteidigen. Aber das ist nicht unser Kampf, dieser fleischliche, wir kämpfen geistlich. Und jeder von uns, ob Mann oder Frau und ob auch schon Kinder, wir sollen uns begleiten mit der Waffenrüstung Gottes, damit wir standhalten können gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Ja, ich habe mich vorhin verlesen. Entschuldigung, da steht tatsächlich gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Wie können wir das jetzt tun? Der Kampf richtet sich ja nicht gegen Fleisch und Blut. Also wir müssen auch hinter Menschen, die wirklich sich christenfeindlich gebärden, sehen, dass diese Menschen blinde Blindenleiter sind, dass sie verführt sind. Und deshalb wollen wir ja nicht gegen die Menschen kämpfen, sondern deshalb beten wir ja, weil wir wissen, dahinter stehen Mächte. Wir wollen sie auch nicht dämonisieren, aber wir müssen damit rechnen, jeder Mensch, der nicht auf der Seite Jesu Christi steht, der steht noch auf der Seite Satans. Das hat auch schon Martin Luther erkannt, der hat gesagt, der Mensch ist wie ein Reittier, er wird entweder von Gott geritten oder vom Teufel. Er hat sich auch knallhart ausgedrückt. Und es ist letztendlich so, ja, Neutralität oder Lauheit gibt es nicht. Wer lau ist, ist auch verloren. Wenn du heiß oder kalt wärst, ihr kennt dieses Wort. Lauheit heißt auch Verlorenheit. Das soll man lieber ganz ehrlich sein und sagen, ich bin sowieso kalt, bin sowieso Atheist. Aber nicht so tun, ich bin Christ, aber eigentlich im Innersten bin ich es gar nicht. Ich tue nur so. Das ist es, was der Herr besonders hasst. Ja, wirklich, das hasst Gott wirklich. Und er wird solche Menschen ausspeien aus seinem Munde. Natürlich ist Gott Liebe, aber Lauheit, das sagt der Herr ganz harte Worte darüber, werde ich ausspeien aus meinem Munde, so wie lauwarmes Wasser. Das ist nicht angenehm. Nun steht hier in Vers 11, auch, man muss auf jedes Wort achten, zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes. Könnt ihr jemand sagen, ich trage den Helm und die Stiefel, aber so in der Mitte, die Brust, die ist ungeschützt. Kein Panzer, brauche auch kein Schild, bin ja selber so stark. Dann fehlt ja Wesentliches. Aber auch wenn man oben alles anhat und unten, das ist auch ein großes Problem, vielen Gemeinden, die Stiefel nicht da sind, also man verkündigt nicht das Evangelium nach außen, dann ist auch alles nichts letztendlich. Gemeinden ohne Mission sind tot, die schmoren im eigenen Saft. Auch ein sehr wichtiges und ernstes Wort. Deshalb gehen wir auf die Straße, denn wenn wir diese Stiefel nicht anhaben, dann können wir noch so viel Helme und Brustpanzer tragen, aber eigentlich sind wir auch wirklose Christen, wirkungslose. Und solche Gemeinden, die halt nicht den Mut haben, auch nach außen hin den Herrn zu bezeugen, da schmort man im eigenen Saft und verkümmert geistlich. Man hat zwar noch wunderbare Chöre und Lieder und Traditionen vielleicht, aber innerlich ist schon die Fäulnis drin. Dann fangen die Streitereien an und. Weil der Kreislauf unterbrochen ist. Das ist ja, unser ganzer Körper ist ja ein Kreislauf. Es muss immer alles durchpulsieren. Und so ist es auch, wenn irgendein Teil nicht gewappnet ist. Und das ist ja mein Lieblingsthema Mission, weil ich auch evangelistisch immer wieder mich gerne einsetze. Aber das fehlt halt. Ich sehe, wenn ich hinkomme in Gemeinden, geht er auf die Straße? Nein, wir machen schöne Versammlungen, hoffen, dass jemand kommt. Ist ja auch schön. Aber das Herr Jesus sagt, geht hin, nicht kommet her. Ja, auch zu ihm kommen, ja, aber wir sollen hingehen und die Leute einladen, dass sie zu ihm kommen. Gut, man kann sagen, ich habe nicht die Gabe dazu und so, aber dann bete für die Menschen, die hinausgehen, unterstütze sie und bete, ob der Herr dir doch die Menschenfurcht abnimmt. Ich habe gelernt, ich bin auch von Natur aus ein ängstlicher Mensch. Gottesfurcht vertreibt die Menschenfurcht. Das ist es. Sonst könnte ich auch keine Vorträge halten. Denn von Natur aus bin ich auch eher schüchtern eigentlich. Vielleicht, wenn das keiner glaubt, aber trotzdem ist es so. Ich war als Teenager so schüchtern, dass ich nur abends aus dem Haus bin, wenn man nicht mehr gesehen hat, wie rot ich werde. Ja. War es nur mit 16 Jahren. Ja, also so ist es. Zieht also an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Wieso listig? Der Teufel, der kommt manchmal sehr grob, ja, durch Satanismus, aber das merkt man eigentlich ziemlich schnell. Aber das, was eben listig ist, das ist, wenn er so schön kommt, bis hin zu fromm, sogar super fromm. Das ist aber auch eine List des Teufels. Ich sage immer so, man kann links vom Pferd fallen, Liberalismus, aber auch rechts, durch ja, Perfektionismus zum Beispiel, durch Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit heißt, dass man sich durch die eigenen Werke erlösen will. Das heißt, es ist nicht zu verwechseln mit den Werken des Glaubens, die ein Christ natürlich bringt, indem der Herr in uns wohnt. Bringen wir gute Werke? Ist auch eine falsche Lehre, wenn gesagt wird, der Glaube völlig ohne Werke sei jetzt der richtige Weg. Was ist das für ein Glaube, der keine Werke hat? Glaube ohne Werke ist tot, sagt die Bibel. Diese Sekte wirft mir ja vor, ich würde Werkgerechtigkeit verkündigen, weil ich sage, Glaube bringt auch Werke hervor. Aber ich sage niemals, dass wir durch Werke gerettet werden. Das habe ich nie gesagt. Das widerspricht völlig meiner reformatorischen Einstellung. Aber da werden Sachen bewusst verdreht. Aber wenn wir die ganze Bibel lesen, auch im Römerbrief steht die praktische Ethik ab Kapitel 12 dann sehr stark. Nicht? Tut das, tut jenes, der Glaube bringt dann die Frucht oder die Werke des Glaubens. Nicht zu verwechseln mit den Werken des Gesetzes. Also das muss ich jetzt hier nicht erklären. Aber ihr seht, wie heute der Feind das Wort verdreht. Und aber der Teufel, der kommt also liberal, aber auch super fromm und indem er andere dann noch anklagt, die eigentlich biblisch lehren. Natürlich dürfen wir uns alle hinterfragen lassen, vom Wort her aber. Und er kommt mit Gesetzlosigkeit und Gesetzlichkeit, die sich selber erlösen will. Ja, und dann gehen wir jetzt weiter zur Waffenrüstung selber, ab Vers 13. Deshalb ergreift also die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Wir werden nur widerstehen, wenn wir die ganze Waffenrüstung tragen. Und wie ist die jetzt im Einzelnen beschrieben? So steht nun fest, eure Lenden, das ist also hier, wo man heute so einen Gürtel trägt, die Männer, ja, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Wahrheit. Was ist Wahrheit? In der Philosophie definiert man Wahrheit als Übereinstimmung von Aussage und Tatsache. Also du sagst etwas, was einfach den Tatsachen entspricht. Nun aber in der Bibel, Emet oder Aletheia, das ist noch eine viel tiefere Bedeutung. Wahrheit ist eigentlich die absolute Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit. Und wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann heißt es, ich bin der absolut Zuverlässige. Auf mich könnt ihr euch 100% verlassen. Ich bin der Ja und Amen. Und deshalb, der Gurt dient ja dazu, dass alles befestigt ist. Ja. Es ist für mich immer schlimm, wenn man am Flughafen ist und kontrolliert wird und muss dann den Gürtel wegmachen. Ja, dann stehe ich da, da halte ich so die Hosen fest und so. Ihr merkt, dann kommt alles ins Rutschen. Das sehen meine Schwestern auch, wenn auch ähnliche Dinge. Und das ist also ganz wichtig und das hält alles zusammen, die Wahrheit. Jesus Christus selber, der absolut Zuverlässige, auf den wir bauen dürfen, dem wir vertrauen dürfen in allen Situationen. Umgürtet die Lenden mit Wahrheit. Und die Frage an uns, haben wir diese Stabilität im Herrn? Ist er unser Herr? Unsere einzige Orientierung, auch in den ganzen Lügen, die heute verbreitet werden, dass wir sagen, so steht es geschrieben, der Herr Jesus ist die Wahrheit, sein Wort ist die Wahrheit. Ich könnte jetzt viel sagen über die Bibel, gegen die Bibelkritik, das habe ich am Mittwoch gemacht. Also, der Herr ist die Wahrheit, aber auch die Bibel, die unverfälschte Bibel, ist die absolute Wahrheit, das verlässliche Wort Gottes. Im Unterschied zu allen anderen Büchern auf dieser Welt und allen möglichen Religionen und Ideologien, die abweichen vom Wort Gottes. Hast du diese Wahrheit? Bist du mit Jesus in Verbindung als sein Kind wohnt er durch den Heiligen Geist in dir und ist sein Wort die Basis. Das Wort kommt ja nachher nochmal vor, das Schwert des Geistes. Aber hier geht es erstmal um die Wahrheit, grundlegend. Und dann jetzt weiter in Vers 14, und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ja, da kommen ja auch die Pfeile des Bösen, nachher kommt noch der Schild des Glaubens dazu. Übrigens nicht das Schild ist das Verkehrsschild und der Schild ist der Kampfschild. Im Deutschen muss man sehr genau sich ausdrücken. Aber wir sind jetzt erstmal noch beim Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ja, die Soldaten, die haben ja so einen Brustpanzer getragen, oft auch aus Metall oder aus verstärkten Elementen einfach. Es gibt auch Schuppenpanzer und alles Mögliche. Das ist wichtig, dass die Brust bewahrt wird. Das ist ja der Bereich der inneren Organe. Der Mensch kann leben, im Extremfall ohne Arme und Beine, aber nicht ohne diesen Torso oder diesen Brustbereich. Ja, es gibt Menschen, die haben keine Arme und Beine. Auch ein bekannter Christ, der Vorträge hält und Zeugnis gibt in dieser Situation. Aber der Brustpanzer, das muss bewahrt werden. Und da ist ja auch das Herz. Und das Herz steht symbolisch für das Personenzentrum. Auch die Nieren werden immer wieder genannt, so als Kern unserer Personalität. Dass der Feind uns nicht angreifen kann in unserem zentralen Wesen, in unserem Glaubensleben, brauchen wir einen Brustpanzer, und zwar der Gerechtigkeit. Nun, Gerechtigkeit denkt man vielleicht immer zuerst, ja, ich muss jetzt gerechte Taten tun und so weiter. Aber zunächst mal ist es die geschenkte Gerechtigkeit. Denn aus uns aus heraus sind wir auch nicht gerecht, da sind wir höchstens selbstgerecht. Und es ist Sünde, sogar die Wurzel aller Sünde, der Hochmut. Auch da kann man sehr schnell das falsch verstehen. Es ist immer zuerst die geschenkte Gerechtigkeit, dass der Herr Jesus uns ungerechte Sünder reinigt und heiligt durch sein Blut und dadurch gerecht macht, uns das weiße Kleid schenkt, kann man auch sagen. Also die Frage ist, hast du schon die Gerechtigkeit Jesu als weißes Kleid angezogen? Bist du gerechtfertigt, reingewaschen durch sein Blut? Nur so wird dein und mein Herz, mein innerstes Wesen bewahrt, unsere Personalität. Und dann geht es weiter, was ich auch schon erwähnt habe, und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Möge sich auch jeder von uns fragen, wo gehen unsere Füße hin? Gehen sie an Vergnügungsstätten, vielleicht sogar sündige Orte, oder gehen sie zu den Menschen, die einen Zuspruch brauchen? Gehen sie zu Menschen, die verloren sind, um ihnen die frohe Botschaft von Jesus Christus zu sagen? Was machen wir mit unseren Füßen? Der Weg des Herrn ist der schmale Weg, nicht der breite Weg dieser Welt, wo die Menschen ins Verderben laufen. Wir haben in unserer Zeitschrift nicht ohne Grund der schmale Weg genannt. In der Endzeit brauchen wir umso mehr die Orientierung auf den schmalen Weg, dass wir nicht mit der Masse mitschwimmen und sagen, wir sind genauso wie die Menschen draußen, wir unterscheiden uns da überhaupt nicht. Und das andere eben, wenn man nicht evangelisiert, Hauptsache, wir sind gerettet, die draußen interessieren uns nicht. Aber da zeigt sich auch, das ist eigentlich kein Christsein. Glaube ohne Werke ist tot. Lass dir vom Herrn zeigen, wem du die frohe Botschaft sagen kannst. Das kann ja am Kleinen anfangen, in der eigenen Familie. Da ist es am schwierigsten, wisst ihr warum? Die kennen uns natürlich am besten und wir sind nicht immer so perfekt, in Anführungsstrichen, wie bei Endzeitkonferenzen. Ich auch nicht, ja. Und es gibt immer Situationen, manchmal auch Konflikte, wo man vielleicht sogar die Nerven verliert, da muss man sich aber um Entschuldigen, um Vergebung bitten. Und wenn man aber das tut, auch gegenüber Kindern, ich habe das oft tun dürfen, dann merken sie, ja, der Papa ist nicht perfekt, aber er hat einen perfekten Heiland, der ihm die Kraft schenkt, auch um Vergebung zu bitten. Das ist wichtig. Nicht, dass ihr jetzt hier so unter Druck dann heimfahrt, ich bin so klein mit Hut und ich schaffe es ja doch nicht, sondern es ist immer der Herr, der es in uns wirkt. Das entspannt uns auch und nimmt diesen Druck weg. Es gibt ja auch Christen, die machen sich kaputt. Ah, schaffe ich das jetzt? Habe ich genug Kraft, das alles zu tun? Bete einfach, Herr Jesus, wirke du in mir, Christus in mir. Das war auch das geistliche Geheimnis Hudson-Taylors. Hat sich auch abgekrampft erst in China, bis er erkannt hat. Ich muss einfach jeden Tag den Herrn bitten. Jetzt lenke mich, reinige mich, gebrauche mich. Und mir gibt der Herr auch jeden Tag mein Programm, was ich zu tun habe. Ist immer so spannend, Ja, morgens schreiben wir auf, heute muss das und das und das erledigen, so über Nacht, ja, weiß ich dann genau, was ich zu tun habe. Ich stehe jetzt nicht 8 Stunden am Fließband. Die wissen natürlich, was sie zu tun haben, aber wenn du so zu Hause arbeitest, gerade im geistlichen Dienst, dann weißt du ganz genau, heute sind diese und diese Dinge dran. Das zeigt dir der Herr jeden Tag neu. Natürlich auch Menschen, ist auch gleich. Ich war auch ein Chef übrigens, da bin ich am Mittwoch hergefahren, der Thomas Ebert. Aber das ist auch gut so. Also, wo sind wir stehen geblieben? Vers 15. Die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Die Frage also, denkst du auch an andere und sagst ihnen die frohe Botschaft weiter? Die Väter haben mal den Satz geprägt, den dürft ihr gerne auswendig lernen, das sind nur 3 Worte, das kann sogar ich mir noch merken. Ich kann mir nicht so gut längere Lieder merken, aber 3 Worte kann ich mir noch merken. Gerettet sein gibt Rettersinn. Das sind 3 Worte. Gerettet sein ist ein Wort, gibt ist ein Wort und Rettersinn ist auch ein Wort. Deutsche Sprache, ganz einfach. Gerettet sein schreibt man zusammen als Substantiv. Frau Schülerin. Also, das ist dann ein Wort als Substantiv. Also gerettet sein gibt Rettersinn. Ja, und der Rettersinn beweist auch, dass man gerettet ist. Aber jetzt kann man wieder mancher denken, ach, ich traue mich doch nicht zum Nachbarn und so und auf die Straße. Dann verteile einfach Traktate in Briefkästen. Wir haben zum Beispiel, ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, da liegen immer noch so viele Traktate draußen. Habt ihr euch noch nicht bedient, um die zu verteilen, wenn ihr nach Hause kommt oder unterwegs? Also jeder sollte eigentlich immer Traktate, also christliche Flyer bei sich haben, um die weiterzugeben. So wie gestern im Restaurant, wo wir waren, da im Schlossberg. Gott sei Dank hatte ich was dabei. Ich habe es manchmal auch nicht immer. Macht mir auch keinen Stress. Aber es ist doch wunderbar, wenn man doch immer was hat und wenn es nur eins ist, irgendwo in der Tasche und so, auch in der Kasse, wenn man einkauft und da etwas weitergibt. Man sieht, viele Menschen leben nur einmal. Und oft schickt der Herr dich und mich und will uns gebrauchen, um diesem Menschen vor seinem Tod noch die frohe Botschaft zu sagen. Auch in der, ich sage euch mal so, aus jahrelanger Erfahrung bei Straßeneinsätzen, manchmal begegne ich Menschen in der Straße, die sagen, oh, ich bin nicht interessiert. Und das sage ich manchmal doch, wissen Sie was, der Herr hat mich heute hier hingestellt, um Ihnen das zu sagen, solange Sie noch leben, er wird Sie mal in der Ewigkeit fragen, warum hast du nicht drauf gehört? Ja, das habe ich schon manchen noch dann gesagt. Und manche ist auch schon zurückgekommen, hat darüber nachgedacht. Ja, der Herr wird Rechenschaft fordern, auch für uns, wenn wir stumme Hunde waren. Wir sollen also keine stummen Hunde sein. Wohin gehen deine Füße? Gehen sie zu den Verlorenen oder nicht? Jetzt Vers 16. Es sind ja insgesamt 7 Elemente dieser geistlichen Waffenrüstung. Es wird oft das Vers 18 das Gebet übersehen. Es gehört auch noch dazu und ist sogar grundlegend. Deshalb sind 7, nicht nur 6, wie manche meinen. Also dann das nächste Element, Vers 16. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens. Es gab mal so eine Serie mit Kinderbibel, das hieß Schild des Glaubens. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Genau, die Älteren kennen das noch. Natürlich der Glaube. Auch Treue kann man es übersetzen. Pistis auf Griechisch. Pisteuo, ich glaube, ich vertraue auf den Allervertrauenswürdigsten, den Herrn Jesus Christus. Und auch hier wieder diese Beziehung zum Herrn, dieses Vertrauen auf ihn, das ist unser Schild, der die feurigen Pfeile des Bösen auslöschen kann. Ja, wenn der Feind uns angreift, also mir ging es auch nicht gut, wo jetzt diese Hassvideos gegen mich im Netz veröffentlicht wurden, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch seelsorgerliche Hilfe gesucht und hat mir jemand gesagt, ich nehme dir jetzt das Versprechen ab, dass du keine Angst hast und dass du im Herrn geborgen bist, dass du ganz auf ihn vertraust. Ja, das habe ich dann gemacht und dann ging mir es besser, wo ich das auch im Gebet dann gemacht habe. Wir müssen wirklich diesen Schild des Glaubens nehmen. Und auch da geht es darum, kann der Herr uns in allen Situationen bewahren. Selbst wenn wir einen Märtyrertod sterben müssten, es ist ja nicht so, dass er bei jedem jetzt das irdische Leben bewahrt, ne? Das wissen wir auch, Aber da vertrauen wir dann darauf, dass wir beim Herrn sind, dass niemand Fremdes uns aus seiner Hand reißen kann. So steht es ja auch geschrieben. Ich vertraue darauf. Nehmen Sie hin, auch den Leib, so steht es im Reformationslied. Ja, Sie haben doch nichts davon. Ich bin im Herrn geborgen. Ich sage es jetzt mit eigenen Worten. Und mit diesem Schild können wir sogar die Pfeile des Bösen auslöschen, weil der Glaube stärker ist. Ich muss auch immer wieder denken an die Erzählung, die Pilgerreise, ja, wo auch dieser Pilger mit dieser geistlichen Waffenrüstung bis zum Ziel geht und gerade mit diesem Schild immer wieder die feuerspeienden Drachen und Pfeile und das alles auslöscht. Das ist auch schön allegorisch dargestellt. Und dann der Helm des Heils. Das Heil, das ist die Rettung, die Erlösung von den Sünden. Und das dürfen wir ja grundlegend in unserem Leben erfahren. Der Helm, wo sitzt der? Nicht auf den Füßen, sondern auf dem Kopf. Jetzt geht es nach ganz oben, wo so unsere Gedanken sind. Und es gibt ja auch, vielleicht sogar unter uns Christen, die haben immer wieder diese Zweifel und ja, bin ich jetzt gerettet? Bin ich ein Kind Gottes? Ich habe gesündigt, bin ich jetzt abgefallen? Ich kenne auch einige solche Geschwister. Und ich sage auch so, das hat auch Karl Hermann gestern gesagt, die sind vielleicht oft näher beim Herrn als solche, die so selbstsicher sind. Och, ich habe keine Anfechtung und mir passiert ja nichts. Und steht da, was ich sagen will? Ich sage immer, du bist so nahe beim Herrn, dadurch, dass du immer wieder fragst. Und also ich frage mich nicht jeden Tag, bin ich gerettet? Ich vertraue ein auf ihn. Aber ich tröste die immer damit und sage, guck mal, du würdest jetzt die Frage gar nicht stellen, wenn du kein Kind Gottes wärst. Wer kein Kind Gottes ist, interessiert es gar nicht. Der würde jetzt nie zum Gespräch oder in Seelsorge kommen. Und es gilt halt auch diesen Helm des Heils, sich aufzusetzen in der Gewissheit, ich bin erlöst. Der Herr hat sein Blut für mich vergossen. Und nicht aufs Gefühl vertrauen. Das haben auch die Tage gehört. Manche so aufs Gefühl bauen. Heute fühle ich gar nichts. Da regnet so und jetzt ist alles so trüb und dann passiert das noch. Davon hängt es gar nicht ab, sondern es ist die Zusage des Herrn. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Du bist mein Kind. Du hast mich im Glauben angenommen und du gehörst jetzt mir, ja, so wie es der Herr Jesus vielleicht so formulieren würde jetzt. Darauf dürfen wir uns verlassen, dass er das uns so immer wieder zusagt. Und das ist auch die Gedanken, die müssen auch gefangen genommen werden unter den Gehorsam. Die Basis ist, dass wir wissen, das Heil ist uns geschenkt und wir haben es angenommen und brauchen uns nicht jeden Tag hier den Kopf zermartern. Und vielleicht auch seelsorgerlich noch Folgendes, gerade wenn sich jemand fragt, ich habe jetzt gesündigt, bin ich jetzt aus der Gnade gefallen? Nicht bei der Sünde eigentlich oder an sich, sondern erst wenn man nicht mehr zum Herrn kommt damit. Wenn man sagt, ich brauche die Erlösung nicht, ich will nicht mehr Kind Gottes sein, dann ist man abgefallen. Und ich bin überzeugt, es gibt diesen Abfall leider. Manche bestreiten es ja. Aber nicht eben, wenn du gesündigt hast, kannst du immer wieder aufstehen, wenn du hingefallen bist. Du sollst natürlich auch nicht spielen mit der Sünde, ist auch klar. Und sagen, ich kann sowieso immer wieder aufstehen. Das ist, wäre Gott spotten, das ist auch nicht richtig. Wir sollen und dürfen wachsen im Glauben. Wir müssen nicht immer so auf dem gleichen Stand bleiben, so als Stehaufmännchen dauernd. Aber solange wir auf der Erde sind, werden wir immer wieder angefochten durch unsere Fleischesnatur. Der Kampf ist in der Seele und auch am Leib. Und auch sogar im Geist können wir manchmal noch angefochten werden, wenn wir den Heiligen Geist dämpfen durch bewusst festgehaltene Sünde. Auch da müssen wir wachsam sein. Deshalb kommt ja auch gleich das Gebet nachher noch. Ja, also zermattere nicht immer deine Gedanken durch diese dauernden Zweifel, sondern sei einfach gewiss, du bist ein Kind Gottes, du hast den Schritt getan und wenn du ein bußbereites Herz hast, dem Herrn immer wieder auch deine Schuld bringst, dann darfst du einfach getrost sein und zufrieden und geborgen und dankbar. Natürlich gleichzeitig auch wachsam. Und dann kommt jetzt das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Das ist etwas, was wir jetzt auch uns ganz plastisch vorstellen können. Wir haben eben die Bibel, die können wir in die Hand nehmen. Die sollen wir jetzt natürlich nicht so halten, aber geistlich gesehen schon. Ich rede jetzt wieder von unseren Straßeneinsätzen. Wenn Leute kommen, diskutieren über irgendwas, was mache ich dann? Dann schlage ich auf und sage, so steht es geschrieben. Ganz einfach. Insbesondere im Neuen Testament, es gibt ja eine heilsgeschichtliche Entwicklung, ist klar. Hier mit dem Neuen Testament, auch mit dem Alten natürlich, aber hauptsächlich jetzt mit dem, was der Herr Jesus gesagt hat und die Apostel. Da können wir die folgenden Angriffe des Teufels abwehren. Und auch wenn hier Fragen sind, ach, du bringst ja immer Bibelstellen, das sage ich ja, was soll ich denn sonst bringen? Ich will da nichts aus dem eigenen bringen, sondern einfach das Wort. Man hat auch oft Diskussionen, dann ist immer gut, bevor das endlos weitergeht, da aufschlagen. Und wer es nicht gleich findet, es gibt auch einen Online-Bibelserver heutzutage, da kann man das sogar suchen, die Begriffe. So steht es geschrieben. Macht eine Bibelarbeit über das Thema, sucht euch die Begriffe. Konkordanz natürlich, die ausgedruckte, da ist es auch gut, noch besser. Und dann könnt ihr hier das nachweisen. Natürlich dürfen wir die Worte auch nicht aus dem Zusammenhang reißen. Den Kontext muss man immer beachten. Ich sage mal so, wenn alle Kirchen den Wortsinn ernst nehmen würden und den Zusammenhang, dann gäbe es keine Spaltungen, weil ja jeder die gleiche Bibel hat, solange sie nicht verfälscht ist. Ja, aber das ist halt so, dass das, was wörtlich ist, auch symbolisch gedeutet wird. Und was symbolisch ist, wird wörtlich genommen und hin und her gedreht. Und das gilt nicht mehr und was alles so verdreht wird. Aber es geht um den Zusammenhang. Wenn der Zusammenhang sagt, das ist eine wörtliche Rede, ein Geschichtsbericht, dann ist es auch wörtlich und ein Geschichtsbericht. Wenn es aber ein Bildwort ist, zum Beispiel wie Jesus sagt, ich bin der Weinstock, das ist ja klar, dass der Jesus als Mensch auf die Erde kam, nicht als Weinstock, ist klar. Dann ist es ein Bildwort, ist auch logisch. Ja? Da muss man einfach den Zusammenhang der Worte berücksichtigen. Gibt es gar keine Frage dann letztendlich mehr. Also ich sage immer, die Wahrheit ist einfach. Da muss man nicht große Lehrsysteme drüber bauen. Auch die ganzen Lehren mit, ja, ich will jetzt nicht anfangen, mach keine Fässer auf. Aber ich sage nur grundsätzlich so, wenn ihr einen Kommentar lest und da ist eine besonders lange Erklärung, dann wird es oft verdreht. Ja. Die Wahrheit kann man schlicht und einfach erklären. Natürlich gibt es ein paar schwierige Stellen, die Taufe für die Toten und solche Stellen. Aber das sind also ganz wenige Stellen, die wir eigentlich nicht verstehen können, durch den Geist Gottes geleitet. Der Geist Gottes wird uns natürlich in alle Wahrheit leiten. Trotzdem bleibt uns hier als Menschen manches dunkel. Und das demütigt uns auch und zeigt uns, dass der Herr immer größer ist als wir mit unserem kleinen Verstand. Das ist auch so extra von Gott gemacht, dass wir nicht alles verstehen, sondern immer sagen, Herr, in der Ewigkeit werde ich alles erkennen. Ja, und dann kommt noch dieses siebtes Element, was oft übersehen wird, weil es dann schon heißt, indem er zu jeder Zeit betet. Aber das ist natürlich auch grundlegend in der geistlichen Waffenrüstung. Und zwar heißt sogar, indem ihr jederzeit betet. Das ist also sogar grundlegend, das Gebet, damit wir gewappnet sind. Den Herrn immer wieder um seinen Beistand bitten und Herr, rüste du mich aus mit dieser Waffenrüstung. Und da steht ja nicht ab und zu betet, sondern zu jeder Zeit. Das heißt auch an anderer Stelle betet ohne Unterlass. Ja, wie sieht denn das aus? Ich muss ja auch noch arbeiten und essen und so weiter. Nun, natürlich sollen wir feste Gebetszeiten haben. Das hat der Herr Jesus auch gehabt, haben die Jünger gehabt. Aber unser ganzes Leben soll so sein, dass wir in Verbindung mit dem Herrn sind. Es gibt keine Zeit, wo wir sagen, jetzt bin ich im Urlaub, jetzt habe ich nichts mehr mit Jesus zu tun. Das ist ja undenkbar. Natürlich darf ich mich erholen und so. Ich muss jetzt nicht dauernd missionieren. Aber wenn mich jemand anspricht, auch im Urlaub, gebe ich mich natürlich als Christ zu erkennen. Also wir machen keinen Urlaub vom Glauben. Das wäre natürlich, das wäre Heuchelei. Sondern wir sind freudig dabei, zu jeder Zeit Christ, im Gebet mit dem Herrn verbunden. Und wenn wir schon in Ländern waren, wo wir keine Kirche gefunden haben, da haben wir dann eben als Familie Andacht gemacht. Ja, oder man konnte da auch Online-Gottesdiensten beiwohnen die letzten Jahre. Es hat auch Vorteile gehabt, dann auch im Ausland. Aber dass man einfach auch da betet und das Wort liest. Und dann heißt es noch, und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallet. Denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das gehört zusammen. Gebet bedeutet auch Wachsamkeit. Und deshalb ist gut, wenn wir morgens stille Zeit halten, wo wir noch frisch sind. Viele sagen, ich kann es auch noch abends machen, aber da fallen dann vielleicht schon die Augen zu. Wenn es irgendwie du kannst, dann mach es schon morgens, so wie du auch frühstückst, vor oder nach dem Frühstück. Es sind auch manche schon Rentner unter uns, die haben ja Zeit, denkt man eigentlich. Und vielleicht klappt es trotzdem nicht. Aber auch wer arbeitet, er findet sicherlich am Tag eine Zeit, wenn er sehr früh aufstehen müsste, wenn er es morgens noch nicht schafft, dass er dann sagt, in der Pause da lese ich jetzt ein Kapitel aus der Bibel und bete. Man kann auch während der Arbeit beten, aber bitte dabei die Arbeit nicht vernachlässigen. Das muss man sehen, wie das geht, wie man das machen kann. Man kann auch ein Gebetsspaziergang machen, so mache ich das öfters. Dann verbinde ich auch gleich körperliche Bewegung mit Stille im Wald. Und dass man da auch betet, sich vielleicht sogar eine Gebetsliste mitnimmt und immer wieder auf die Bank sitzt oder sich steht im Gebet, dann da möge jeder seinen Rhythmus finden. Wichtig ist, dass wir in der Verbindung mit dem Herrn sind, alle Zeit. So habe ich in aller Schwachheit versucht, uns einiges zu sagen über die geistliche Waffenrüstung. Und so wollen wir den Herrn jetzt auch im Gebet bitten, dass er uns damit immer begleitet, hält, dass wir fest sind und gewappnet gegen die Angriffe des Feindes. Wir wollen uns erheben. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du durch den Apostel Paulus uns dieses wunderbare Bild der geistlichen Waffenrüstung vor Augen malst. Und wir bitten dich von Herzen, dass du uns allen diese ganzen Elemente, die komplette Waffenrüstung, immer wieder anziehst, dass wir da nichts versäumen oder weglassen, sodass der Teufel keine Macht an uns findet. Bewahre uns in dir, bewahre uns auf dem schmalen Weg, schenke uns die Freudigkeit zum Gebet, zum Bibellesen, nimm unsere Gedanken gefangen unter deinen Gehorsam, deiner Erlösung und alles andere, was wir brauchen, schenke du uns, indem du in uns wohnst. Nimm auch alle Sünde hinweg aus unserem Herzen, dass der Geist Gottes nicht gedämpft wird, und schenk, dass wir dir nachfolgen, auch wenn wir nicht perfekt sind, aber dass wir dir von Herzen dienen wollen und immer ähnlicher werden wollen. Nur du kannst es wirken, und dafür loben und preisen wir dich. Amen. Amen.